Wort Gottes hören. 5. Mose 24, 5 bis 18. Wenn jemand kürzlich eine Frau zur Ehe genommen hat, soll er nicht in den Krieg ziehen. Und man soll ihm nichts auferlegen und er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat. Man soll niemals die Handmühle oder auch nur den obersten Mühlstein zum Pfand nehmen, denn damit nähme man das Leben zum Pfand. Wenn jemand ertappt, dass er einen von seinen Brüdern unter den Söhnen Israels stiehlt und ihn zum Sklaven macht und ihn verkauft, so soll jener Dieb sterben. Und du sollst das Böse aus deiner Mitte ausrotten. Hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten lehren. Wie ich es ihnen geboten habe, so sollt ihr es befolgen tun. Denke daran, was der Herr, dein Gott, mit Miriam tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Wenn du deinem Nächsten irgendein Darlehen gewährst, so sollst du nicht in sein Haus gehen, um ihn ein Pfand abzunehmen. Du sollst draußen stehen bleiben und der, dem du borgst, soll das Pfand zu dir herausbringen. Ist er aber arm, so sollst du dich mit seinem Pfand nicht schlafen legen, sondern du sollst ihm sein Pfand unbedingt wiedergeben, wenn die Sonne untergeht, damit er in seinem Gewand schlafen und dich segne. So wird dir das als Gerechtigkeit gelten vor dem Herrn, deinem Gott. Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Er sei einer deiner Brüder oder deiner Fremdlinge, die in deinem Land und in deinem Tore sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben und ehe die Sonne darüber untergeht. Denn er ist arm und sehnt sich danach, damit er nicht deinetwegen den Herrn anruft und es dir zur Sünde wird. Die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Du sollst das Recht eines Fremdlings und einer Waise nicht beugen und sollst das Kleid der Witwe nicht zum Pfand nehmen. Und du sollst bedenken, dass du in Ägypten auch ein Knecht gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du dies tust. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir sind Sünder, Herr. Unser Verstand ist oft durch die Sünde vernebelt. Herr, wir verstehen deine Worte oft nicht. Und so bitten wir, dass du uns gnädig bist. Herr, schenk uns deinen Geist. Herr, schenk uns Ohren, die hören und einen Verstand, der versteht und Herzen glauben, damit wir dir dienen können. Als unser Erlöser, Jesus Christus, gefragt worden ist, was das größte Gebot wäre, gab er folgende Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist eben vergleichbar. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Diesem Gebot, diesem Doppelgebot der Liebe, wie man das nennt, fasst Christus das gesamte Gesetz Gottes zusammen. Er gibt uns zwei Gebote, die das Gesetz Gottes bilden, könnte man fast sagen. Die zumindest das zusammenfassen, was das Gesetz Gottes sagt, wie Christus selbst sagt danach, in diesen zwei Geboten ist das gesamte Gesetz zusammengeführt. Wir sollen Gott lieben und wir sollen unseren Nächsten lieben. Ich denke, wir haben kein Problem damit, diese zwei Realitäten zu verstehen. Die sind ziemlich klar formuliert. Mehrmals sogar im Wort Gottes werden diese Gesetze erwähnt. Das Problem ist, dass wir wissen müssen, wie wir Gott lieben und wie wir unseren Nächsten lieben. Was versteht Gott darunter, wenn er sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten? Der heutige Abschnitt aus dem Gesetz gibt uns eine Hilfe bei dieser Frage. Gott gibt uns durch seinen Diener Mose Regeln, die uns helfen, unseren Nächsten zu lieben. Hier zeigt Gott erneut seine Gnade. Gott ist gnädig, indem er sagt, wie wir leben sollen. Gott fordert nicht nur, lebt, indem ihr liebt, sondern er sagt uns, wie wir lieben sollen. Unser Abschnitt ist vollgepackt mit Vorschriften und es scheint, wie öfter im 5. Buch Mose, dass diese Vorschriften erstmal keinen direkten Zusammenhang haben. Und dennoch sind genau diese Vorschriften durch den Propheten Mose und so gegeben worden, wie sie dort stehen, als Hilfe. Sie sollen uns dienen, sie sollen uns helfen. Er gibt uns diese Vorschriften, damit wir lernen, den Nächsten zu schützen. Denn alle diese Vorschriften drehen sich letzten Endes darum, dass andere Personengruppen innerhalb des Volkes Gottes geschützt werden. was wir hier sehen in diesen Abschnitten, die oft nicht zusammenhängend wirken, aber was wir hier Wunderbares sehen, ist, dass das Gesetz Gottes praktisch ist. Es ist nichts Theoretisches, wie wir manchmal denken. Es ist nicht einfach nur ein Katalog von Vorschriften, erfülle A bis Z und alles ist gut. Gott in seinem Gesetz ist praktisch. Und wir müssen aus unseren Köpfen und aus unseren Herzen diese Vorstellung rauskriegen, dass wir die Theorie und die Praxis voneinander trennen. Dass wir die Lehre von der Anwendung trennen. Wenn wir das Wort Gottes, wenn wir die Gesetze Gottes betrachten, dann betrachten wir die Anwendung. Dann sehen wir, was praktisch ist. Und diese Vorschriften machen das deutlich. Diese Vorschriften haben das Leben des Volkes Gottes praktisch geregelt und sollten auch unser Leben als Kirche und unser Leben innerhalb der Gesellschaft, könnte man sagen, praktisch regeln. Mose gibt uns hier, wenn wir es zusammenfassen, gleich im Prinzip vier Kategorien, in denen er zeigt, was es praktisch bedeutet, verschiedene Gesetze umzusetzen. Verschiedene Gesetze, die wir schon betrachtet hatten im 5. Buch Mose. Wir werden versuchen, diese Kategorien zusammenzufassen und werden dann versuchen, was diese Kategorien für unser Leben heute im 21. Jahrhundert bedeuten. Das Erste, was wir sehen, der erste Punkt ist der Schutz der Ehe. Der Schutz der Ehe. Wir sehen gleich die erste praktische und wichtige Anwendung in Vers 5. Dort heißt es, wenn jemand kürzlich eine Frau zur Ehe genommen hat, also geheiratet hat, so soll er nicht in den Krieg ziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat. Dieses Gesetz lesen wir nicht zum ersten Mal. Wir lesen in Kapitel 20 sogar, dass ein Mann, der verlobt ist, nicht in den Krieg ziehen soll, sondern erst seine Frau heiraten soll. Gott schützt hier die Ehe. Der Verlobte soll die Möglichkeit haben, seine Frau zu heiraten und mit ihr ins Haus einzuziehen, bevor er in den Krieg zieht. Und hier sagt Gott sogar, dass ihm ein ganzes Jahr nach der Ehe, also das erste Ehejahr lang, keine Lasten auferlegt werden sollen. Ich denke, damit sind nicht nur Kriegslasten gemeint, sondern generelle Aufgaben. Verantwortungen, die vielleicht in der Öffentlichkeit auf ihn hätten lasten können, aufgrund seiner Position oder aufgrund der möglichen Position, die er hätte haben können. Das Gesetz sagt uns, ein Mann, und ich gehe auch davon aus, dass hier die Frau mit eingeschlossen ist, weil man soll ja schließlich bei seiner Frau bleiben, sollen ein Jahr haben, das erste Ehejahr haben, um sich um ihr Haus zu kümmern. Und der Mann soll sich besonders auch um seine Frau kümmern, sagt uns das Gesetz. Das heißt, man soll ihm nichts auferlegen, er soll ein Jahr lang frei sein für sein Haus und sich an seiner Frau erfreuen, die er genommen hat. Mit anderen Worten, sie sollen die Möglichkeit haben, ein Jahr lang in der Ehe anzukommen. Ein Jahr lang sollte dem Ehepaar gegeben werden, um sich kennenzulernen. Ich denke, jeder Verheiratete unter uns kann bestätigen, dass man als Ehepaar sich erst kennenlernen muss. Okay, ich bin jetzt noch nicht Jahrzehnte verheiratet. Aber das Prinzip habe ich verstanden. Man braucht Zeit, um den Ehepartner kennenzulernen. Und das habe ich praktisch sogar verstanden. Nicht nur theoretisch im Gesetz Gottes gelesen, sondern ich habe es praktisch verstanden. Das Ehejahr ist benötigt, das erste Ehejahr. Man muss lernen, miteinander umzugehen. Man braucht Zeit, um sein Zuhause einzurichten. Das bedeutet nicht, man braucht ein Jahr Zeit, um ein Haus zu bauen, sondern man braucht einfach ein Jahr Zeit, um in der Wohnung oder dem Umfeld, in dem man lebt, anzukommen und ein Zuhause aufzubauen. Man braucht Zeit, um in der Ehe und im gemeinsamen Leben anzukommen. Und das ist die praktische Anwendung, die wir hier haben. Und ich denke, wir verachten oft dieses Jahr, was wir eigentlich brauchen. Auch wir als junge Ehepaare unterschätzen oft die Zeit, die wir vielleicht brauchen, um einander kennenzulernen. Die Bibel sagt uns zwar, dass Mann und Frau mit der Hochzeit ein Fleisch werden, aber die Bibel sagt uns nicht, dass das von heute auf morgen auf einmal passiert. Man auf einmal wie ein Fleisch ist. Vor Gott ist man eins, aber man braucht Zeit. Man braucht Zeit, sich kennenzulernen. Zwei individuelle Menschen, die ein individuelles Leben aufgebaut haben, führen diese zwei Leben auf einmal zusammen zu einem gemeinsamen Leben. Und man muss sich schon umstellen, wenn man in der WG einen neuen Mitbewohner bekommt oder eine Mitbewohnerin. Umso mehr muss man sich umstellen, wenn man nicht nur die Wohnung, sondern das Schlafzimmer teilt. Wenn man das gesamte Leben miteinander teilt. Man braucht Zeit kennenzulernen, man braucht Zeit, um festzustellen, was der andere wann benötigt. Ich denke, an diesem Prinzip hat sich bis heute einfach nichts geändert. Man bekommt manchmal den Eindruck, dass Paare, die geheiratet haben, sich auf einmal zurückziehen. Man denkt auf einmal, sie ziehen sich von ihren Freunden zurück. Und wenn man einen von den beiden treffen will, dann wird es ganz schwierig, weil oft kommt dann der andere Ehepartner mit. Oder er sagt, ich war die ganze Woche arbeiten und ich würde auch gerne meinen Mann oder meine Frau wiedersehen. Und man hat Schwierigkeiten, wenn Ehen gerade frisch geschlossen sind in den ersten Jahren, denkt man oft, die fangen an, sich zurückzuziehen. Die vernachlässigen ihre Freunde. Man könnte sogar den Eindruck bekommen, sie fangen an, sich von den Freunden zu distanzieren. Die Realität ist, sie brauchen Zeit füreinander. Und es ist vielleicht so, dass sie nicht mehr so viel Zeit mit ihren Freunden verbringen. Dass sie nicht mehr so viel Zeit haben, abends einfach auszugehen. Dass sie nicht mehr so viel Zeit haben, dies und das zu tun, weil sie nun Zeit mit dem Ehepartner, weil sie nun sich kennenlernen. Als Single hat man fast alle Freiheiten der Welt. Man kann im Prinzip alles machen, außer das, was gegen das Wort Gottes verstößt. Als Ehepartner funktioniert es nicht mehr so einfach. Als Ehepartner hat man auf einmal Mitverantwortung für den, den man geheiratet hat. Und spätestens, wenn die Kinder kommen, hat man noch mehr Verantwortung und muss Rücksicht nehmen auf seine Familie. Und braucht Zeit für den Ehepartner, für die Familie. Ich denke, ein Jahr ist fast schon Minimum, kennenzulernen. Ein Jahr sollte man den Ehepartner mindestens geben. Und wir alle kennen ältere Ehen und ältere Familien und wissen, dass sich das wieder ändert, dass man wieder mehr die Leute zu Gesicht bekommt und dass man mit den Leuten wieder Zeit verbringt. Wir sollten dieses Prinzip vielleicht auch wirklich überdenken, dass wir an frisch Verheiratete vielleicht auch nicht zu viel Erwartungen herantragen. Ich möchte mich jetzt hier nicht rausnehmen, ich bin der Pastor, also ihr dürft Erwartungen an mich herantragen und ihr dürft Fragen mir stellen und ihr dürft auf mich zukommen. Aber generell sollte man auch versuchen, vielleicht nicht zu viel Verantwortung auf frische Ehen zu legen. Und nicht Erwartungshaltung, eine der beliebtesten Erwartungshaltungen unter Christen heutzutage immer noch, ist, na, wann kommt denn das erste Kind? Und man erwartet, dass innerhalb des ersten Ehejahres das erste Kind da sein muss, weil das machen gute Christen so. Aber das steht hier nicht. Hier steht, die beiden, der Mann soll sich an seiner Frau erfreuen. Die sollen Zeit miteinander verbringen. Sie sollen Zeit haben, sich kennenzulernen, sich gegenseitig zu genießen, die Gemeinschaft miteinander zu genießen. Und deshalb hat es das Gesetz vor allem verboten, dass ein frischer Ehemann in den Krieg zieht. Aber auch, ich denke, andere Aufgaben übernimmt, die ihn zu lange von seiner Frau trennen, die ihn zu lange fernhalten von der Frau, die er geheiratet hat. Denn gerade das erste Ehejahr ist damals so gewesen und ist heute mindestens noch das erste Jahr, bilden das Fundament der Ehe. Dort fängt man an, Gewohnheiten aufzubauen. Dort fängt man an, Routinen ins Leben zu bringen. Dort fängt man an, den Ehepartner kennenzulernen. Und deshalb hat das Gesetz es verboten, dass ein Mann in den Kriegsdienst zieht, um eben die Ehe zu schützen. Das Prinzip der Schutz der Ehe. Zwei sich haben und sich aufeinander einstellen können. So, lass uns zum zweiten Punkt kommen. Der zweite Punkt ist der Schutz des Schwächeren. Und hier sehen wir und finden wir mehrere praktische Anwendungen des Gesetzes. Und alle dieser Anwendungen zielen darauf hin, dass eine Personengruppe im Volk geschützt wird, nämlich die Personengruppe, die schwach ist. Vor allem wahrscheinlich die, die sozial schwächer gestellt waren. Die sollten innerhalb des Volkes geschützt werden. Den sollte man nicht zu viel auferlegen. Es geht um Pfänder nehmen, um einen Pfand zu nehmen. Angenommen, du leihst jemandem etwas, es kann Geld gewesen sein, es kann aber auch dein Ochse gewesen sein, weil dein Nachbar das Feld pflügen musste, aber selbst sich kein Ochsen leisten konnte. Und dann durftest du einen Pfand nehmen, das war legitim. Machen auch wir noch, wenn wir Dinge verleihen, die wertvoll sind, die kostbar sind, dann gibt man Pfand ab. Oder wenn man sich irgendwo in der Öffentlichkeit was leiht, dann gibt man Pfand ab. Ein Geldbetrag, den Personalausweis, irgend sowas. Damit diejenigen, die was verleihen, eine Sicherheit haben, dass sie das, was sie verliehen haben, zurückbekommen. Doch das Gesetz macht hier deutlich, in all diesen Anwendungen im Prinzip, dass der Person nichts genommen werden darf, was sie zum Leben braucht. Diese Person darf niemals gezwungen werden, einen Pfand abzugeben, was diese Person braucht, um über den Tag zu kommen, um zu überleben. Ich denke, es ist ein wichtiges Prinzip, denn die Menschen, die etwas leihen, vor allem in einer Kultur wie damals in Israel, haben alles, was sie hatten, wahrscheinlich zum Leben gebraucht. Sie hatten kein Geld übrig, um sich die Dinge kaufen zu können. Sie hatten auch keine Waren übrig, um diese Waren für das, was sie brauchten, einzutauschen. Sie haben sich Gegenstände und Geld und Tiere geliehen, weil sie es benötigt haben. Und das, was sie noch hatten, was ihnen noch übrig geblieben war, das haben sie zum Überleben gebraucht. Gott sagt ja, ihr dürft keine Handmühle oder ihr dürft auch keinen Mühlstein nehmen, denn dadurch haben sie ihr Mehl gemahlen, um ihre Brote backen zu können, um was zu essen zu haben. Ihr dürft nicht in das Haus gehen und euch nehmen, was ihr wollt, sondern ihr müsst das nehmen, was die Person vors Haus bringt. Mit anderen Worten, was die Person abgeben kann, was die Person für diesen Zeitraum, wo sie geliehen hat, entbehren kann. Ihr dürft nicht das Pfand nehmen, was ihr gerne hättet, sondern was die Person abgeben kann. Dann heißt es sogar zuletzt, sollt ihr demjenigen, der seinen Mantel, sein letztes Kleidungsstück euch als Pfand gegeben hat, es sollt es ihm am Abend wieder zurückbringen, auch wenn er euch die geliehenen Gegenstand nicht zurückgebracht hat. Gebt ihm den Mantel zurück, damit er sich mit dem Mantel zudecken kann. Ich denke, das macht deutlich, wie arm diese Menschen gewesen sein müssen, die sich etwas geliehen haben. Wenn sie sogar den Mantel ausgeliehen haben, mit dem sie sich nachts zugedeckt haben, die noch nicht mal eine Decke hatten, um sich nachts zuzudecken. Die haben sich was geliehen und die sollten geschützt werden, damit nicht irgendwie willkürlich Pfand genommen wird. Und damit der Pfand nicht dauernd erhöht wird und dass man nicht dauernd Zinsen auf die geliehenen Sachen auch noch auferlegt. Es geht um die, die arm sind im Volk. Es geht sogar um die, die so arm sind, dass sie sich gar nichts leisten können. Dass sie noch nicht mal leihen können. Mose warnt davor, Menschen zu stehlen und zu Sklaven zu machen. Mose warnt davor, einfach Menschen zu nehmen, die bitterarm sind, sie wegzuzehren und als Sklaven zu verkaufen und dadurch sogar noch Geld zu machen. Das Prinzip war wahrscheinlich, dass ein Mensch etwas geliehen hatte und es eventuell nicht zurückzahlen konnte und dann die Person gedacht hat, okay, dann bist du jetzt mein Eigentum. Dann bist du jetzt derjenige, den ich sklave. Doch derjenige, der einen Menschen auf diese Weise zum Sklaven macht, sollte selbst getötet werden, sagt Mose. Gott warnt hier sehr drastisch davor, mit den Schwächeren im Volk Gottes falsch umzugehen. Er macht sehr klar deutlich, dass die Schwächeren im Volk Gottes geschützt werden müssen. Es gab die Möglichkeit der Israeliten, sich zum Sklaven zu machen. Es war im Gesetz verankert. Wenn ein Israelit verschuldet war oder seine eigenen Sachen nicht mehr verwalten wollte, konnte er sich einem anderen Menschen übergeben. Als Sklaven musste entsprechend gut behandelt werden, wie alle Sklaven in Israel. Aber kein Mensch durfte einfach zum Sklaven gemacht werden und verkauft werden. Aber Gott setzt noch einen drauf. Er gibt sogar Schutz für Tagelöhne. Tagelöhne waren die Leute, die so viel gearbeitet haben an einem Tag, dass sie gerade überleben konnten. Tageslohn bedeutet, du hast am Ende des Tages dein Geld bekommen. Und das Geld haben die Leute gebraucht, um überleben zu können. Mose sagt hier, dass die Tagelöhner das Geld gebraucht haben, damit sie nicht verhungern. Du sollst einen armen und elenden Tagelöhner nicht bedrücken. Er sei einer deiner Brüder oder deiner Fremdlinge, die in deinem Land und in deinen Toren sind. Am gleichen Tag sollst du ihm seinen Lohn geben. Und ehe die Sonne darüber untergeht, denn er ist arm und sehnt sich danach. Diese Männer sind zu dir gekommen und haben gefragt, kann ich heute für dich arbeiten, damit ich heute Abend etwas essen kann? Die sollten geschützt werden, doch noch mehr. Witwen und Waisen sollten geschützt werden. Wahrscheinlich die, die in der damaligen Gesellschaft am allerweitesten unten waren. Frauen, deren Männer verstorben sind. Damals waren die Frauen nicht berufstätig. Damals haben die Frauen auch nicht geerbt, was dem Mann gehört hat. Damals haben die Kinder geerbt, die Söhne, was dem Mann gehört hat. Waisen, keine Eltern gehabt. Niemand, der sie großziehen konnte. Niemand, der sie erziehen konnte. Niemand, der sie versorgen konnte. Auch die hatten besondere Rechte im Volk Gottes bekommen. Und Mose macht ausführliche Aufführungen in dem dritten Mose, wie man mit Witwen und Waisen umgehen soll. Mose warnt davor, das Recht der Witwen und Waisen zu brechen. Man sollte sich um diejenigen kümmern, die im Volk Gottes schwach sind. Wir wachsen heutzutage in einer sogenannten darwinistischen Gesellschaft auf. Unsere Gesellschaft ist geprägt durch die Evolutionstheorie. Unsere Schüler und Studenten werden dadurch beeinflusst. Weil man kann ja nicht mehr an eine Schöpfung glauben. Und deswegen muss ja die Evolutionstheorie wahr sein. Und die Evolutionstheorie lehrt Survival of the Fittest. Derjenige, der am fittesten ist, der am gesündesten ist, der am stärksten ist, der gewinnt. Derjenige, der sich gegen alle anderen durchsetzen kann, gewinnt. Derjenige, der gegen die meisten Krankheiten oder die meisten Gefahren immun ist oder gegen ankämpfen kann, der überlebt. Der gewinnt. Doch das Wort Gottes lehrt uns, dass derjenige, der sich nicht mehr selbst schützen kann, vom Volk Gottes geschützt werden muss. Derjenige innerhalb des Volkes Gottes, der nichts mehr hat, muss vom Volk Gottes getragen und geschützt werden. Wir sind auch im Neuen Testament für unsere Brüder und Schwestern. Wir müssen uns um unsere Schwestern und unsere Brüder, die nichts haben, kümmern. Wir müssen dafür sorgen, dass es unseren Geschwistern gut geht. Wir müssen uns nicht darum sorgen, dass sie Wohlstand haben und Luxus. Wir müssen uns darum sorgen, dass es ihnen gut geht. Paulus schreibt, an jeder trage die Last des anderen. Wir dürfen auch nicht einfach annehmen, dem anderen geht es schon gut, dem wird schon alles klar sein, der wird schon irgendwie durchs Leben kommen. Wir sollen uns um die kümmern, die schwächer sind. Schwächer als wir. Wir sollen sie entsprechend behandeln. Gott hat innerhalb seines Volkes schon immer Schwächeren geschützt. Das Prinzip Gottes ist generell, den Schwächeren zu schützen. Denn wir haben im 5. Mose schon gelesen und wir lesen es in 2. Mose, als Gott sein Volk aus Ägypten führt, sagt ihr nicht, weil ihr das größte und beste und stärkste Volk seid, sondern weil ihr das elendste und schwächste Volk seid, habe ich euch erlöst und vor allem euren Feinden. Gott schützt immer den Schwächeren. Und wenn wir denken, wir müssen den Schwächeren nicht schützen, weil jeder kann für sich selbst überleben, dann bedeutet es eigentlich nur, dass wir nicht verstanden haben, dass wir zumindest geistlich eigentlich die Schwachen sind, die Gottes Gnade und Hilfe brauchen, die seine Erlösung in seinem Sohn Christus brauchen. Aber auch ganz praktisch in dem alltäglichen Dingen. Wir haben es in der Textlesung gelesen. Schreibt Jakobus, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben. Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person anseht, so begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Jakobus warnt uns davor, dass wir den Schwächeren nicht übergehen, dass wir den Armen nicht übergehen, sondern dass wir uns um ihn kümmern, dass wir uns um ihn sorgen. Den ist also nicht nur eine Anwendung fürs Volk Israel vor gut 3000 Jahren. Auch wir sollten weder auf Personen und Geld achten, sondern wir sollten uns darum bemühen, den Schwächeren zu schützen. Denjenigen in unseren Gemeinden, in unseren Kirchen, von denen wir wissen, dass sie Hilfe brauchen. Es muss manchmal keine materielle Hilfe sein, alles Mögliche an Hilfe sein, aber es gibt immer Leute, die eventuell Hilfe brauchen und um die sollen wir kümmern. Wir sollen uns um den Schwächeren kümmern, vor allem im Volk Gottes. Wenn unsere Kräfte es zulassen, gerne auch außerhalb des Volkes Gottes. Gottes Prinzip innerhalb seines Volkes ist nicht der Stärkere gewinnt, sondern der Schwächere wird von dem Rest getragen. Das müssen wir anwenden. Wir haben also gesehen, dass Gott in seinem Gesetz die Ehe schützt. Wir haben gesehen, dass Gott den Schwächeren schützt. Und jetzt machen wir den dritten Punkt, Schutz vor Aussatz. Schutz vor Aussatz oder wenn ihr wollt, Schutz vor Krankheit. Versen 8 und 9 sagt Mose, hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten lehren. Wie ich es ihnen geboten habe, so sollt ihr es befolgen und tun. Denke daran, was der Herr, dein Gott, mit Miriam tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Aussatz kann damals im Prinzip alles Mögliche gewesen sein. Kann Schimmel gewesen sein, es kann aber auch Lepra gewesen sein. Und interessanterweise spezifiziert das Wort Gottes nie, was Aussatz wirklich ist. Manche Übersetzungen deuten es an, aber wenn ihr sowas wie Lepra lest, ist das Wort im Urtext höchstwahrscheinlich Aussatz. Es kann alles Mögliche gewesen sein. Und auch wenn wir wissen, wie wir heutzutage Schimmel behandeln können, wie wir gegen Schimmel vorgehen können, hätte es damals zu einer Katastrophe werden können, vor allem zur Zeit der Wüstenwanderung, vor allem zu einer Zeit, wo man weder Penicillin noch sonstige wissenschaftliche Erkenntnisse über Pilze und Sonstiges gehabt hat, wie sie sich entwickeln. Es hätte zu einer Epidemie werden können, selbst sowas in Anführungszeichen harmloses wie Schimmel. Und deshalb hatte Gott seinem Volk aufgefordert, sich an die Priester zu wenden. Er hat in 3. Mose einen Riesenkatalog aufgestellt, was die Priester tun sollen, wonach sie den Aussatz einteilen sollen und wie sie den Aussatz beobachten sollen und wie sie mit Aussatz an Häusern, an Zelten, an Kleidung, an Menschen umgehen sollten. Sollten die Personen oder die Gegenstände untersuchen und gegebenenfalls außerhalb des Lagers, außerhalb der Stadt leben lassen. Und zwar so lange, bis der Aussatz nicht mehr fortschreitet oder geheilt war, bis es keinen Aussatz mehr gab. Wir sehen es bis zur Zeit Jesu. Die Ersten, denen Jesus begegnet, wenn er in eine Stadt zieht, sind die Aussätzigen, weil sie vor der Stadt wohnen. Weil sie vor der Stadt ausgeschlossen waren aus der Gesellschaft und angewiesen darauf, dass Leute vorbeikommen und ihnen vielleicht ein bisschen Brot oder ein bisschen Wasser oder sonst was liegen lassen. Die Aussätzigen waren Ausgestoßene. Sie waren auf Almosen angewiesen. Und ich denke, das Prinzip hier ist gar nicht so sehr um Aussatz. Wenn wir heutzutage krank sind und sei es, wir haben irgendwelche komischen Verfärbungen an unserer Haut, dann gehen wir zum Arzt. Wir suchen Ärzte auf, weil wir Gott dankbar dafür sind, dass er Menschen so viel Weisheit und Wissbegier gegeben hat, dass die Medizin sich so weit entwickelt hat, dass wir für fast alle Krankheiten mittlerweile zumindest eine Art haben, sie einzudämmen und auf eine gewisse Weise zu therapieren. Das widerspricht nicht dem Wort Gottes, dass wir anstatt zu den Pastoren zu Ärzten gehen, um Rat für Krankheiten suchen. Und wenn ihr zu mir kommt wegen der Krankheit, dann wäre mein erster Satz, geh zum Arzt. Also ich würde mich natürlich euch annehmen, aber ich kann euch medizinisch nicht helfen. Ich müsste euch an Ärzte verweisen. Aber wir finden hier trotzdem ein wichtiges Prinzip, an das wir festhalten sollen. Nämlich, dass wir auf das Wort Gottes achten. Dass wir auf das achten, was uns gelehrt wird. Achtet auf die Begründung, die Mose hier gibt. Denke daran, was der Herr, dein Gott, mit Miriam tat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten gezogen seid. Miriam hat Ausschlag bekommen. Sie hat Ausschlag bekommen, weil sie sich gegen Mose aufgelehnt hat. Und vorderscheinig, wenn man es erstmal liest, denkt man, sie hatte sogar recht. Mose hatte eine Heidin geheiratet. Und er darf unser Prophet sein. Und er kriegt all die Worte von Gott. Und wir nicht. Wir sind doch seine Geschwister. Und Miriam hatte angefangen, sich gegen Gott aufzulehnen. Und Gott hat sie gestraft. Gott hat zu Mose, Miriam und Aaron gesagt, geht vor das Lager. Und dort hat Gott sie mit Ausschlag, mit Aussatz geschlagen. Das Prinzip, was Mose hier aufzeigt, das Problem, was Mose aufzeigt, ist nicht, dass Miriam Ausschlag hatte. Das Problem war, der Ausschlag war eine Strafe dafür, dass sie nicht auf das gehört hat, was Gott Mose gesprochen hat. Sie hatte nicht verstanden, dass Mose für diesen Job, für diesen Dienst als Prophet ausgesondert war. Und dass Mose nicht seine Worte dem Volk Gottes wiedergibt, sondern das, was Gott ihm verkündet hat. Dass Mose derjenige war, der das Wort Gottes predigt hat. Und das ist das Prinzip, was wir verstehen müssen. Dass wir auf die Worte Gottes, auf die Lehren Gottes achten sollen. Das heißt hier, sie sollen auf die Lehren der Priester achten. Hüte dich vor der Plage des Aussatzes, indem du eifrig alles befolgst und tust, was dich die Priester, die Leviten, lehren. Das heißt hier nicht auf die neuen Offenbarungen der Priester und Leviten, sondern was sich die Priester und Leviten lehren. Das Volk Gottes sollte besonders im Fall des Aussatzes, aber auch generell auf das hören, was die Priester ihnen gelehrt haben. Nicht, was sie in neuer Offenbarung gedacht haben, dass sie bekommen hätten, sondern was sie in dem Gesetz Gottes finden, was dort steht und was gemacht werden soll. Das sollten die Priester lehren und darauf sollte das Volk Gottes hören. Wir rennen heutzutage nicht mehr wegen jeder Krankheit zum Pastor, sondern zum Arzt. Und dennoch sind wir aufgefordert, auf das zu hören, was uns gelehrt wird. Wir sollen auf das Wort Gottes achten und auf diejenigen hören, die uns das Wort Gottes predigen, die uns das Wort Gottes lehren. Wir werden aufgefordert, dem Wort Gottes gehorsam gegenüber zu sein. Nicht den Menschen, sondern den Lehren. Nicht demjenigen, der lehrt, sondern das, was er lehrt, ist das, was wir glauben und wem wir gehorchen sollen. Als sich Miriam gegen Mose aufgelehnt hat, hat sie sich gegen ihren Bruder aufgelehnt, dachte sie. Aber sie hat sich eigentlich gegen die Worte Gottes aufgelehnt. Sie hat sich eigentlich gegen den aufgelehnt, den Gott auserwählt hatte, um das Wort Gottes zu verkünden. Und wir wissen, dass Mose nicht ohne Fehler war. Und es geht hier nicht darum, dass diejenigen, die das Wort Gottes predigen, fehlerlos sind. Selbst die Leviten waren nicht ohne Fehler. Es geht darum, dass das Wort Gottes, was gelehrt wird, ohne Fehler ist. Dass die Lehre das ist, dass wir glauben sollen und dem wir gehorchen sollen. Lasst uns heute Abend zum vierten und letzten Punkt kommen. Wir haben den Schutz der Ehe betrachtet. Wir haben den Schutz der Schwächeren betrachtet. Und wir haben den Schutz vor Aussatz betrachtet. Und ich muss ehrlich sein, die Überschrift habe ich vor allem gewählt, damit man die Überschriften sich besser merken kann. Es geht vor allem darum, dass wir das Wort Gottes achten sollen und auf die Lehren des Wortes Gottes hören sollen. Doch jetzt als letztes betrachten wir den Schutz vor Verantwortung. Das klingt erstmal komisch, weil wir oft denken, wenn ich mehr Verantwortung hätte, wäre das doch gut. Aber Gott schützt uns vor Verantwortung und zwar vor falscher Verantwortung. Das Gesetz gibt uns hier ein wichtiges Prinzip bezüglich Sünde, bezüglich unseren Vergehen. Vers 16 sagt uns, die Väter sollen nicht für die Kinder getötet werden und die Kinder sollen nicht für die Väter getötet werden, sondern jeder soll für seine Sünde getötet werden. Hey, wir haben keine Todesstrafe mehr für Sünden. Dafür dürfen wir dankbar sein, weil ich denke, jeder von uns hätte in seinem Leben schon irgendwann die Todesstrafe für eine gewisse Sünde verdient, die er getan hat. Aber das Prinzip, was Mose hier gibt, gilt immer noch. Die Schuld für unsere Sünde können wir nicht auf jemand anders abschieben. Wir können nicht einfach sagen, ja, aber eigentlich die Erziehung meines Vaters hat mich dazu verleitet, dass ich gesündigt habe. Wir können auch nicht sagen, naja, ich habe eben, weil mein Kind mich so gereizt hat. Funktioniert auch nicht. Wir sind verantwortlich für unsere Sünden. Interessant ist, das Prinzip der Sünde abschieben, der Schuld abschieben, ist das Erste, was wir im Wort Gottes fast finden. Als Adam und Eva von der Frucht gegessen haben und Gott sie sucht am Abend und zu Adam sagt, was hast du getan? Was ist Adams Reaktion? Er sagt, die Frau, die du mir gegeben hast. Als erstes schiebt er die Schuld auf die Frau und dann schiebt er die Schuld sogar noch auf Gott, der ja die Frau ihm gegeben hat. Aber Gott bestraft Adam. Er bestraft auch Eva, weil Eva konnte die Schuld auch nicht auf Adam abschieben. Aber Gott bestraft auch Adam, weil er die Sünde begangen hat. Du kannst deine Sünden nicht auf andere Menschen abwälzen. Du kannst deine Sünden nicht auf Umstände abschieben, du kannst deine Schuld nicht auf deine Erziehung oder auf deine Lebensumstände abschieben. Die einzige Ausrede, die ich mir anhöre, ist, ich bin Sünder, deswegen sündige ich. Das macht uns auch nicht gerechter vor Gott. Aber wir können nicht sagen, mein Vater oder meine Mutter haben mich falsch erzogen. Wir können realisieren, dass unsere Erziehung uns zu Sünden führt vielleicht. Wir dürfen realisieren, dass unsere Umstände uns vielleicht zu gewissen Sünden verleiten. Wir dürfen sogar realisieren, dass es Situationen gibt, in denen wir uns verlieren und deswegen sündigen. Aber das nimmt nicht Schuld von uns. Das macht uns immer noch schuldig. Gott sagt hier in seinem Gesetz, der Vater darf nicht für die Sünde seines Sohnes getötet werden, der Sohn darf nicht für die Sünde seines Vaters getötet werden. Im anderen Sinne, wir können die Schuld nicht einfach auf jemand anders abstreifen, der dafür stirbt. Du musst dafür gerade stehen. Du bist für deine Sünden verantwortlich. Aber das Wunderbare, was wir sehen in der sich immer mehr offenbarenden Offenbarung Gottes, in der Heilsgeschichte ist, dass wir die Todesstrafe innerhalb des Volkes Gottes nicht mehr haben, weil die Todesstrafe erlitten wurde. Weil jemand anders die Todesstrafe für unsere Schuld auf sich genommen hat. Nicht, weil wir sie abschieben konnten, sondern weil diese Person bereit war, die Schuld auf sich zu nehmen. Christus hat die Strafe getragen. Er ist für unsere Sünde gestorben. Er hat unsere Schuld auf sich genommen. Das Prinzip hat sich nicht geändert. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Vor unserem Nächsten und vor Gott. Aber die Strafe war jemand anders bereit zu tragen. Nämlich, das heißt, wenn wir sündigen, sind wir immer noch verantwortlich für unsere Sünden. Und wir müssen immer noch die Verantwortung annehmen. Wir müssen vor Gott treten und sagen, ich habe gesündigt. Ich habe gegen deine Gebote verstoßen. Ich habe deine Gesetze übertreten. Vergib mir meine Schuld. Wir müssen diesen Schritt tun. Wir können nicht einfach sagen, Christus ist gestorben und ich habe einen Generalfreilass. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Paulus warnt uns davor, eines Tages werden wir alle vor den Richterstuhl Christi treten. Und wir werden Rechenschaft ablegen müssen für unser Leben. Und ich kann euch sagen, ich werde mich schämen für viele Dinge, die ich in meinem Leben getan habe. Ich werde mich wahrscheinlich für viele Dinge, die ich noch tun werde, schämen. Wir müssen Verantwortung übernehmen für das, was wir getan haben. Aber es sollte uns nicht deprimieren, weil wir wissen, dass wir in Christus Vergebung empfangen. Es sollte uns eigentlich umso mehr ermutigen, nach den Worten Gottes zu leben, nach dem Gesetz Gottes zu leben, weil wir wissen, dass wir Erlösung erfahren haben, dass wir Vergebung der Sünden erhalten haben. Wir übernehmen die Verantwortung für unsere Taten. Wir bringen sie vor Gott und wir bitten um Vergebung und wir wissen, dass wir Vergebung empfangen können zur rechten Zeit. Das ist die Verheißung, die wir im Wort Gottes haben. Er ist treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt, uns reinwäscht von all unserer Ungerechtigkeit. Wir dürfen uns darüber freuen. Das Prinzip, das interessante Prinzip, was wir hier im Gesetz Gottes finden, ist, dass genau diese Realität, dass wir erlöst worden sind, uns dazu verleiten sollte, weniger zu sünden. Nämlich nach den Gesetzen zu leben. Achtet auf den letzten Vers, den uns Mose gibt. Und du sollst bedenken, dass du in Ägypten auch ein Knecht gewesen bist und dass der Herr, dein Gott, dich von dort erlöst hat. Darum gebiete ich dir, dass du dies tust. Gott fordert von seinem Volk Gehorsam, weil er gnädig war, weil er gnädig ist, weil er sein Volk erlöst hat. Wir waren keine Sklaven mehr in Ägypten. Auf jeden Fall weiß ich von keinem von euch, dass er Sklave in Ägypten war. Aber wir waren Sklaven der Sünde. Und manchmal fühlt sich unser Leben vielleicht immer noch so an, dass wir manche Sünden nicht loswerden. Weil wir dürfen wissen, Christus, wenn wir an Christus glauben, hat er uns losgekauft. Er hat uns losgekauft von dem Fluch der Sünde. Er hat uns losgekauft von der Herrschaft des Fürstens dieser Welt. Und wir gehören zu Christus. Wir sind nicht mehr Sklaven in der Welt, in der Sünde. Wir sind Knechte, wir sind Sklaven Gottes. Und deshalb kann Gott uns befehlen, was er uns befehlen will. Weil wir ihm gehören. Deshalb kann er von uns fordern, was er von uns fordern will, weil wir ihm gehören. Und deshalb dürfen wir tun, was Gott von uns fordert, weil er uns seinen Geist gegeben hat, der uns befähigt, ihm zu dienen. Wäre wunderschön, wenn es von heute auf morgen mit einem Schnipsen funktioniert und alle Sünde weg wäre und wir nur noch in Heiligkeit leben würden. Leider ist es nicht so. Und deshalb müssen wir immer noch Verantwortung für unsere Sünden übernehmen. Aber die Wahrheit bleibt bestehen, dass wir den Kampf gegen die Sünde gewinnen werden. Stück für Stück, mehr für mehr, bis wir eines Tages in der Herrlichkeit kommen. Die Wahrheit bleibt bestehen, dass Christus unsere Schuld getragen hat. Wir sind verantwortlich für das, was wir tun. Aber Christus hat die Schuld für uns übernommen und dafür büßt. Ich denke, das Gesetz, was wir heute betrachtet haben, die Abschnitte, die wir betrachtet haben, machen vor allem deutlich, praktisch das Gesetz ist in Bezug auf den Schutz innerhalb des Volkes Gottes. Nicht nur, dass wir die Sünden nicht auf andere Leute abschieben können. Gott schützt sein Volk. Er schützt die Ehe. Er schützt vor allem den Schwächeren. Er schützt vor Aussatz. Er schützt eigentlich sein Wort, könnten wir sagen, seine Lehren. Und er schützt auch davor, dass wir unsere Sünden abschieben. Wir falsche Verantwortung übernehmen, dass wir auch nicht das Gefühl kriegen, ich bin schuld, dass diese Person gesündigt hat. Gott schützt uns, weil er uns erlöst hat. Lass uns verstehen, dass Gott uns das Gesetz gegeben hat, weil er uns erlöst hat. Weil er uns liebt, weil er uns gnädig war. Nicht, weil er uns hasst und weil er uns irgendwas Böses antut, sondern weil er es gut mit uns meint. Gott ist für dich. Das Beten.